HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch.
Diese Wahl wird darüber entscheiden, ob unsere Kinder zum Elend des Sozialismus verdammt werden oder ob sie die ruhmreiche amerikanische Freiheit erben.
4 years of Donald Trump will be viewed as an aberration in American history.
4 Jahre Trump werden ein Irrtum der amerikanischen Geschichte sein. 8 Jahre werden grundsätzlich verändern, wer wir als Land sind und wie wir auf der Welt wahrgenommen werden.
Wir werden hunderte Millionen Briefwahlunterlagen in ganz Amerika verschicken. Es ist alles manipuliert.
I don't care how hard Donald Trump tries. There is nothing. Nothing he's going to do to stop this nation from voting.
The election's over when all of the votes are counted.
Die Wahl ist erst zu Ende, wenn alle Stimmen gezählt sind.
It's just a fabrication that president is making to again to create chaos.
Es gibt keinen vorgeschriebenen Zeitplan. Das erfindet der Präsident nur, um Chaos zu produzieren.
My message is simple. The power to change this country is in your hands. And I don't care how hard Donald Trump tries. There's nothing. Nothing he can do to stop the people of this nation from voting, no matter how he tries.
Wahlkampfrhetorik. Der Countdown läuft. In den USA wird ein neuer Präsident gewählt und auch die Wahlbeteiligung scheint enorm zu sein. Rund 100 Millionen Wähler haben bereits per Briefwahl gewählt, was meistens die Demokraten tun. Und Donald Trump wird es darum gehen, die Auszählung der Briefwahlstimmen möglichst zu unterbinden. In den Prognosen liegt Joe Biden schon lange deutlich vorne, doch das US-Wahlsystem birgt Überraschungen in sich, wie auch die letzte Wahl gezeigt hat, in der Donald Trump weniger Stimmen hatte als seine Gegner, aber trotzdem gewann. Dennoch unterscheidet sich diese Wahl von anderen Präsidentschaftswahlen, weil dieses Mal einer der beiden Kandidaten die demokratischen Spielregeln nicht anerkannt hat. In den USA scheint das Vertrauen in das demokratische System bei vielen Menschen verloren gegangen zu sein. Es wurde ihnen wahrscheinlich systematisch genommen. Die politische Krise ist in den USA zu einer Vertrauenskrise geworden. Bleibt er oder kommt einer die USA vor der Wahl? Das ist unser Thema in HR2 Kultur der Tag. 255 Millionen Amerikaner wählen an diesem Dienstag den nächsten Präsidenten der USA. Wie sie ausgeht, die Wahl? Offen. 6 Bundesstaaten gelten als sogenannte Swing States, weil sie nicht zuverlässig demokratisch oder republikanisch wählen. Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin. In all diesen Staaten führt Biden den Umfragen zufolge. Aber das erste Ergebnis ist schon da. Es kommt aus dem kleinen Dorf Dixville Notch im schönen Bundesstaat New Hampshire, wo die Wähler seit 1960 schon zu Beginn der Geisterstunde an die Wahlurnen treten.
Die ersten Stimmen sind schon ausgezählt im Örtchen Dixville Notch in New Hampshire. Seine Bewohner haben es sich zur Tradition gemacht, schon um Mitternacht abzustimmen und auszuzählen, als erste in den ganzen USA. Das wird die Wahl nicht beeinflussen, denn es waren nur 5 Stimmen, die abgegeben wurden. Aber es könnte Joe Biden freuen, dass sie alle an ihn gingen. Und vor allem, dass darunter auch ein gestandener Republikaner war, der anschließend auf Twitter bekannte, nun für den Demokraten gestimmt zu haben.
I'm a lifelong Republican, voting for Joe Biden for president. I don't agree with him on a lot of issues, but I believe it's time to find what unites us, not what divides us.
Er sei in nicht vielen Dingen einer Meinung mit Biden, sagte Les Otten aus Dixville Notch. Aber er glaube, dass es Zeit sei, herauszufinden, was die Menschen vereine und nicht, was sie trenne. Über 100 Millionen Menschen haben bereits ihre Stimme abgegeben, noch bevor die ersten Wahllokale an der US-Ostküste aufmachten. Das sind über 70% der Stimmen, die vor 4 Jahren abgegeben wurden. 63 dieser über 100 Millionen haben sich für die Briefwahl entschieden. Die übrigen rund 36 Millionen haben ihre Stimme persönlich beim Early Voting abgegeben. Präsident Trump hatte zwar gestern Nacht offiziell seinen letzten Wahlkampfauftritt in Michigan, heute Morgen aber machte er per Telefon beim Sender Fox News weiter und war dort sehr zuversichtlich, dass er die Wahl gewinnen wird.
Tremendous changes have taken place over the last week. We think we're doing very well everywhere.
Es habe sich in der vergangenen Woche unglaublich viel verändert, sagte Trump in Bezug auf die Meinungsumfragen. Er glaube, er stehe überall sehr gut da. Tatsächlich liegt Joe Biden landesweit etwa 10 Prozentpunkte vor Trump. In wichtigen Staaten wie Florida und Pennsylvania hingegen ist es sehr knapp. Auch die Demokraten nutzen den Wahltag, um die letzten unentschlossenen Wähler zu motivieren. Joe Biden ist erneut in Pennsylvania unterwegs. Er stammt aus Scranton.
My name is Joe Biden.
Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, wiederum rät ihren Landsleuten zum Zwiebellook für die Warteschlangen.
Dress in layers. Our weather can change fast here in Michigan, although it's supposed to be a pretty day today.
Ziehen Sie mehrere Schichten an, sagte sie bei CNN. Das Wetter kann sich hier in Michigan schnell ändern, obwohl es heute warm werden soll. Michigan im Nordosten der USA ist vor 4 Jahren hauchdünn von Donald Trump gewonnen worden. Nun führt Joe Biden in den Umfragen. Gretchen Whitmer, eine Demokratin, macht in ihrem Staat eine optimistische Stimmung aus.
This historic turnout is really a testament to that people are ready for some change.
Diese historische Wahlbeteiligung sei ein wirkliches Zeichen dafür, dass die Menschen bereit für die Veränderung seien, so Whitmer. Die letzten Wahllokale werden nach Mitternacht in Alaska schließen, einem Staat, der verlässlich republikanisch wählt. Joe Biden wird mit seiner Familie und seiner möglichen Vizepräsidentin Kamala Harris zu Hause in Delaware an der Ostküste auf das Wahlergebnis warten. Präsident Trump und seine Familie sind im Weißen Haus.
In Dixwell Notch ist die Entscheidung bereits gefallen, haben wir gerade gehört, für Joe Biden, gewählt mit 5 Stimmen. Das Dorf hat 12 Einwohner, liegt 30 Kilometer von der kanadischen Grenze entfernt und lebt vor allem vom Wintertourismus. Johannes Völz, Professor für Amerikanistik an der Goethe-Universität Frankfurt, guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Im Moment sieht es doch ganz gut danach aus, dass Joe Biden das Rennen macht, wenn man den Umfragen glaubt. Was könnte noch dazwischen kommen?
Also zunächst würde ich noch mal gerne unterstreichen, was Sie, Frau Fitsch, schon in Ihrer Anmoderation gesagt haben. Dies ist ja keine normale Wahl. Es ist deswegen keine normale Wahl, weil diesmal einer der Kandidaten, nämlich Trump, angekündigt hat, sich nicht an diese Spielregeln einer demokratischen Wahl halten zu wollen. Weswegen eben die Frage nicht nur ist, welcher der beiden Kandidaten wird gewinnen, sondern wird es überhaupt eine echte demokratische Wahl sein? Und das ist ja doch sehr, sehr ungewöhnlich für die USA. Aber wenn wir jetzt also nochmal auf Ihre Frage kommen, was kann denn dazwischen kommen? Also erstmal muss man sich vor Augen führen, Biden kann nach wie vor auf regulärem Wege verlieren. Die Chancen sind ungefähr 10%, dass der Biden verliert bzw. Trump gewinnt. Das klingt erstmal natürlich sehr unwahrscheinlich. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die Prognosen, die sind natürlich nicht wirklich sicher. Das haben wir vor 4 Jahren schon gesehen, aber wir haben in noch weiter zurückliegenden Wahlen ja auch durchaus Prognosen gehabt, die wichen noch weiter ab von den Wahlergebnissen. Also es ist durchaus möglich, dass die jetzigen Prognosen so weit davon abweichen vom endgültigen Wahlergebnis, dass in der Tat Trump die Wahl regulär gewinnen könnte. Aber dann gibt es eben noch dieses ganze andere Szenario, was damit zu tun hat, dass dies keine normale Wahl ist. Und das bedeutet, dass wenn es eng wird, es durchaus wahrscheinlich ist, dass sich Trump weigern wird, seine Niederlage einzugestehen. Und ehrlicherweise müssen wir auch sagen, es ist durchaus möglich, dass bei einem sehr knappen Ergebnis auch Biden sich weigern wird, seine Wahlniederlage einzugestehen. Denn das ist die Lektion der Wahl von 2000, als damals Al Gore seinem Kontrahenten George W. Bush zu früh gratulierte.
Ja.
Und dann musste er danach zurückrudern.
Ja, ganz dumm gelaufen, das stimmt. Also das heißt, wir werden heute Nacht nicht unbedingt davon ausgehen können, dass wir ein erstes Ergebnis haben werden.
Also ob wir heute ein Ergebnis bekommen, ist noch völlig offen. Die amerikanischen Statistiker sagen, dass die Chance, dass also bis 3 Uhr nachts Ostküstenzeit, was bedeuten würde 10 Uhr früh hier oder 10 Uhr morgens hier, dass da ein Wahlergebnis vorliegen könnte, bei immerhin 60% Wahrscheinlichkeit. Aber das ist nach wie vor völlig offen. Es gibt da ein paar extrem wichtige Staaten wie Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, in denen darf erst ab heute in die Briefwahlstimmen reingeschaut werden. Die dürfen erst ab heute ausgezählt werden und das wird sich noch lange hinziehen. Das kann eine ganze Woche dauern, bis die alle ausgezählt sind. Und das bedeutet, an diesen Staaten kann es lange dauern. Und wenn wir also schon morgen früh wissen, wer gewonnen hat, dann heißt es, das ist so ein klares Ergebnis, dass es auf diese Staaten gar nicht mehr ankommt. Und das wiederum kann praktisch ja nur Biden gelingen. Das heißt also, wir können sagen, wenn wir morgen um 10 Uhr ein Ergebnis haben, dann wissen wir, dass der neue Präsident Biden heißt.
Ja, aber wir wissen natürlich auch noch alle, wenn wir uns erinnern, wie das bei der letzten Wahl gewesen ist. Wir gingen ins Bett, dachten ganz klar, die Gewinnerin heißt so und so. Und am nächsten Morgen sind wir aufgestanden und haben gehört, nein, der Gewinner heißt Trump. Also das kann alles passieren.
Das kann alles passieren, darauf müssen wir uns einstellen. Und ich erinnere mich noch sehr gut an den Morgen vor
ich
vier
auch.
Jahren.
Trump hat von Beginn an die Briefwahl dämonisiert und davon gesprochen, es würde einen Wahlbetrug geben, wohl wissend, dass vor allem die Demokraten die Briefwahl im Vorfeld genutzt haben. Könnte denn diese Rede vom Wahlbetrug auch eine konkrete Bedrohung für das Wahlergebnis werden?
Auf jeden Fall. Also wenn Trump sich zum Sieger ausruft, obwohl die Briefwahlstimmen noch nicht ausgezählt sind, dann wird es darauf ankommen, dass die Menschen und die Institutionen darauf pochen, dass die Wahl eben erst dann als gewonnen gilt, wenn alle Stimmen ausgezählt sind. Und genau dann ist eben die Frage, wie viele Menschen der republikanischen Mehr des massenhaften Wahlbetrugs glauben werden. Das kann eben dann durchaus eskalieren und kann auch dazu führen, dass die Menschen auf die Straßen gehen und dass es zu Gewalttätigkeiten kommt, weil Trumps Anhänger ja wirklich allen Ernstes glauben, dass die Demokraten ihnen die Wahl stehlen wollen.
Ja. Wir haben gehört, die Wahlbeteiligung scheint enorm zu sein. Auch jetzt schon kann man das sagen. Möglicherweise spielt auch der Tod von George Floyd dabei eine entscheidende Rolle. Das ist heute immer wieder auch in den Beiträgen von den Kollegen aus Washington und New York zu hören gewesen. Was können denn weitere Gründe sein?
Also erstmal glaube ich in der Tat auch, dass die Unterstützung für die Proteste gegen Rassismus quer durchs Land gegangen ist und dass da weiße und schwarze Menschen zusammenkamen auf eine Art und Weise, wie das davor nicht der Fall war. Aber in der Tat, es gibt natürlich eine ganze Reihe anderer Themen, die mit denen Trump erfolgreich doch sehr viele Menschen angesprochen hat. Das Allerwichtigste dabei ist, er ist der Anti-Trump. Er ist nicht laut, er ist nicht schrill, er ist nicht spaltend, sondern stattdessen eben versöhnend. Und das zahlt sich dann bei all den Lieblingsthemen von Trump aus, also zum Beispiel bei der Migration und dem Mauerbau. Denn Trump hat dort ja also Familien getrennt und das hat sehr, sehr viele Menschen schockiert. Und die haben sich dann, also viele Menschen haben sich deswegen auch abgewandt dann von Trump und dementsprechend dann Biden angeschlossen. Nicht alle sind dann automatisch zu Biden-Wählern geworden natürlich. Mhm. Aber noch ein anderes Thema ist extrem wichtig und das ist die Pandemie.
Ja.
Also Trump hat sich hier politisch verzockt, als er schon von Beginn an beschloss, dieses Thema herunterzuspielen und einfach zu hoffen, das Problem würde sich von selbst lösen. Und jetzt ist die Realität 230.000 Tote in den USA. Und da kann er lange sagen, die Amerikaner hätten das Schlimmste schon überstanden. Wenn Familienmitglieder sterben und wenn durch die Pandemie der Job verloren geht, dann ist das eine Realität. Und an so einer Realität kann dann Propaganda doch eben auch mal zerbrechen.
Professor Johannes Völz, ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich. Wir hören uns nachher in der Sendung noch einmal wieder. Wir machen jetzt einen Sprung ins Jahr 2026 und landen wieder in den USA. Der jüngste Roman des schottischen Autors John Niven spielt in der Zukunft. Sein Titel: Die Fuck-It-Liste. Es ist die zweite Amtszeit von Donald Trump, der sich seine Regierung durch ein neues Gesetz, den Extreme Patriot Act, abgesichert hat. Strafbar ist, wer die Staatsorgane bei der Ausübung ihrer Pflichten behindert. Und dazu gehören auch Bild- und Tonaufnahmen mit Mobiltelefonen, die dann sofort eingezogen und ausgelesen werden dürfen. Die Gefängnisse sind voll, die Gerichte überfordert, ein Land im permanenten Ausnahmezustand. Aber wie ist es dorthin gekommen?
Da war es, das wahre Amerika. Jene Menschen, die aus Florida, Nebraska, Kentucky oder aus Indiana nach Washington gereist waren, um den Veteranen ihren Respekt zu erweisen, obwohl sie es sich kaum leisten konnten. In den Anfangsjahren waren bei der Parade keine Panzer mitgefahren. Das hätten die Straßen nicht ausgehalten. Als eine der ersten Handlungen während seiner zweiten Amtszeit hatte Trump deshalb ein Multimilliarden-Dollar-Programm für den Ausbau der Pennsylvania Avenue initiiert, über die seitdem jeden November diese Monster rollten. Wie aufs Stichwort schwenkte die Kamera zur Präsidentenloge. Vizepräsident Hannity mit seiner Frau rechts von ihnen, auch mit 80 Jahren noch alle überragend, Donald und seine vierte Gattin Crystal, unübersehbar hochschwanger, und zwischen den beiden Paaren die Präsidentin und ihr zweiter Ehemann Greg. Seit Jared für den gewaltigen Haufen Mist, den sein Schwiegervater verbockt hatte, den Kopf hinhalten musste, schmachtete er auf Rikers Island. Mit einem Mal stürzten drei Kampfjets aus den Wolken und donnerten über die Parade hinweg. Trump legte eine schützende Hand auf Ivankas Schulter, brüllte ihr etwas ins Ohr und bohrte den Zeigefinger in den Himmel. Ivanka trug einen cremefarbenen Mantel und einen pelzbesetzten Hut, ihr Vater zum schwarzen Mantel die obligatorisch rote Krawatte. Trump blickte auf die gewaltige Masse jubelnder Menschen hinunter und präsentierte ihr seinen erhobenen Daumen.
Zurück ins Hier und Jetzt, ins Jahr 2020. Donald Trump spaltet nicht nur die eigene Nation, aber in der Europäischen Union ist er auch äußerst unbeliebt, was seine Gründe hat. Es gab keine Kooperation im Kampf gegen Corona. In Handelsfragen setzte Trump mehr auf Sanktionen als auf Gespräche. Und den Brexit findet er großartig. Donald Tusk hatte er seinerzeit gefragt, wer denn als nächstes austreten werde. Ohnehin hält er die EU für ein Vehikel deutscher Interessen und macht auch überhaupt kein Hehl daraus, dass er den Glauben an die NATO verloren hat. Immer wieder gab es Mahnbriefe an jene Verbündeten, die hinter dem vereinbarten Ziel zurückbleiben und blieben, die Verteidigungsausgaben bis 2024 auf 2% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Deutschland mit seinen 1,3% steht dabei besonders in der Kritik. Aus Brüssel Helga Schmidt.
Gleich der erste Auftritt, ein Paukenschlag, als Donald Trump im Mai 2017, wenige Monate nach seiner Wahl, die Partner im Brüsseler Hauptquartier beim NATO-Gipfel trifft, kommt er sofort zur Sache.
I have been very, very direct with Secretary Stoltenberg and members of the alliance in saying that NATO members must finally contribute their fair share.
Er sei sehr, sehr direkt mit Generalsekretär Stoltenberg gewesen und auch mit den NATO-Mitgliedern, berichtete Trump. Sie sollten endlich ihren gerechten Anteil beitragen und ihre finanziellen Verpflichtungen bei der Verteidigung erfüllen.
This is not fair to the people and taxpayers of the United States.
Das sei nicht fair gegenüber den amerikanischen Steuerzahlern, klagte Trump und präsentierte die Rechnung. Viele Nationen schuldeten den USA enorme Mengen Geld aus den vergangenen Jahren. Mit der Paukenschlagrede vom Gipfel war ein neuer, ein aggressiver Ton gesetzt. Dabei war der Vorwurf in der Sache gar nicht neu. Auch Trumps Vorgänger Barack Obama hatte die Europäer mehr als einmal aufgefordert, stärker in die eigene Verteidigung zu investieren. Darauf wird auch ein Präsident Joe Biden pochen, sagen NATO-Diplomaten, wenn er denn gewählt wird. Aber sie hoffen auf einen anderen Ton und vor allem auf mehr Verlässlichkeit. Trumps Alleingänge haben die NATO-Partner in einige Krisen gestürzt, zum Beispiel in Afghanistan. Ohne Absprache mit den Partnern schloss Trump ein Abkommen mit den Taliban und kündigte den baldigen Abzug der US-Truppen an. Gut für Trumps Wahlkampf zu Hause, aber ein Affront für den Rest der NATO.
The only time that NATO has invoked Article 5, our defense clause, was after an attack.
Das einzige Mal, dass die NATO Artikel 5 mit der Beistandsverpflichtung angewendet hat, daran erinnert Generalsekretär Stoltenberg, war nach 9/11, dem Angriff auf die USA. Seitdem kämpfen Tausende europäischer Soldaten in Afghanistan an der Seite der USA gegen den Terror.
Fighting in Afghanistan.
Wenn Trump wiedergewählt wird und im nächsten Jahr die Truppen abziehen sollte, fürchtet man bei der NATO, könnte Afghanistan ins Chaos stürzen. Der Rest der Allianz wäre nämlich nicht in der Lage, die amerikanischen Truppen zu ersetzen. Trumps Alleingänge, nicht nur in Afghanistan, auch in Syrien und im Irak, seine America-First-Politik, sie hat den Europäern in der NATO drastisch vor Augen geführt, dass sie sich nicht mehr wie früher verlassen können auf die große Schutzmacht von einst. Europa müsse selbst in der Lage sein, seine Sicherheit zu garantieren. Am lautesten fordert das Frankreichs Staatspräsident Macron, auch mit Blick auf die wachsenden Spannungen in der Nachbarschaft südlich des Mittelmeers, von Nordafrika bis in den Nahen Osten.
L'Europe doit se mettre en situation de pouvoir davantage garantir sa sécurité et agir dans son voisinage. Cet objectif d'action autonome.
Dieses Ziel mehr Autonomie für Europa, für Macron ist das die Antwort auf die Trump-Jahre. Die EU als ein starker sicherheitspolitischer Pfeiler, nicht außerhalb, sondern innerhalb der NATO. Dass ein neu gewählter Präsident Biden zur Schutzmachtrolle zurückkehren könnte, mit der alten Rundumversicherung für Europas Verteidigung, das erwartet bei der NATO niemand. Offen ist auch, ob er die Abzugspläne der US-Truppen aus Deutschland rückgängig macht. Im Juni hatten diese Pläne die deutsche Verteidigungsministerin kalt erwischt. Offiziell wusste Annegret Kramp-Karrenbauer von nichts. Sie hatte auch nur ein paar Andeutungen über Twitter gesehen, dem Kanal, auf dem Donald Trump Weltpolitik macht.
Es gibt bis zur Stunde jetzt keine offizielle Bestätigung der zuständigen Stellen in den Vereinigten Staaten, ob diese Pläne wirklich umgesetzt werden sollen oder nicht. Wir kennen bisher auch nur die Informationen, die es aus der Presse gibt.
Die NATO laufe Gefahr, allmählich zusammenzubrechen. Das sagte Joe Biden am vergangenen Donnerstag in einem Interview. Und dann kündigte er an, dass er als erstes nach seiner Wahl die Regierungschefs der Allianz anrufen will, um ihnen zu sagen, dass sie wieder auf Amerika zählen können. Viele NATO-Partner dürften das gern gehört haben.
Abwarten, was kommt, und wenn es anders kommt, dann heißt der neue alte Präsident Donald Trump. Christian Lammert, Professor für die Innenpolitik Nordamerikas am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der FU Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Auch wenn die Umfragen für einen Sieg Bidens sprechen, so ist im Moment nicht sicher, das haben wir gerade eben von Ihrem Kollegen Johannes Völz auch gehört, ist es tatsächlich denkbar, dass unter Trump die USA das NATO-Bündnis verlassen könnten?
Ja, da will man gar nicht drüber spekulieren. Und ich glaube, das ist schon die große Unbekannte. Und wenn man schon über sowas nachdenkt, dann sieht man, wie sich die Koordinaten im transatlantischen Verhältnis jetzt schon verschoben haben durch diesen Präsidenten. Und man muss sehen, inwieweit er überhaupt den nötigen Rückhalt hat, um sowas zu machen. Aber allein, dass man diese Option so diskutieren kann, dass die USA eventuell die NATO verlassen, die ja die NATO mitgegründet haben, haben es im Bericht gehört, davon bislang als einziges Land profitiert hat. Und die NATO ja auch von allen ganz klar als eins der erfolgreichsten Militärbündnisse in der Geschichte angesehen werden. Das ist eben das, was einem zu denken geben sollte. Und wenn jetzt ein Präsident Trump nochmal 4 Jahre im Weißen Haus sitzt und dann auch auf keine Wiederwahl mehr Rücksicht nehmen muss, was er dann noch alles versucht anzustellen, will man sich gar nicht vorstellen.
Die Mehrzahl der 30 NATO-Länder dürfte für Biden sein, aber Kehrtwenden erwartet eigentlich niemand. Das hat Helga Schmidt gerade eben auch schon anklingen lassen. Kann man davon ausgehen, dass zwar der Ton, wie sie sagte, anders sein wird, die Themen aber nicht?
Ja, absolut. Es war schon unter der Obama-Administration, dass die Amerikaner gefordert haben, dass die europäischen Länder, insbesondere Deutschland, mehr für Verteidigung ausgibt. Da ist ja auch einiges passiert auf den Druck hin, aber noch nicht diese Zahlen, die man sich als Selbstverpflichtung auferlegt hat. Aber ich glaube, es wird auch so eine Erleichterung im NATO-Rahmen sein, wenn Biden dann wieder in der Verantwortung ist, dass wir dann auch schnell Reformgespräche sehen werden und man vielleicht dann auch wieder mehr darüber nachdenkt, was man an diesem Bündnis hat und dass man da auch was investieren muss, um Frieden zu sichern. Und wenn man dann wieder jemanden hat, mit dem man einen rationalen Diskurs führen kann, der auch hart sein kann, der interessengeleitet ist, aber der immer bestimmten Vernunftsprinzipien folgt und nicht nur rein auf Wiederwahlinteressen ausgerichtet ist, dann werden wir, glaube ich, Bewegung sehen. Und dann, denke ich, werden wir wieder eine produktive Diskussion über Beziehungen im transatlantischen Raum sehen.
Aber wenn wir noch mal an die innere Zersetzung der NATO anknüpfen, die man ja auch hierzulande diskutiert und auch in der Europäischen Union, wie wichtig ist es dann, eine europäische Verteidigung ohne die USA aufzubauen?
Ja, wird ja auch jetzt schon in Europa heftig diskutiert, natürlich von den Ländern, die auch schon ein bisschen mehr für Militär ausgeben, die sagen, wir müssen eine stärkere europäische Stimme haben. Das sollte aber sich nicht nur irgendwie auf ein Militärbündnis beschränken, sondern da muss natürlich auch eine politische Zusammenarbeit da sein. Da muss man wieder anfangen, eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zu stärken. Momentan geht es genau in die andere Richtung. Wir sehen nicht nur im Weißen Haus, sondern auch in Europa, Renationalisierungstendenzen, dass die Leute wieder auf ihren eigenen Staat gucken. Die Covid-Pandemie hat es jetzt noch wieder verschärft. Wir haben wieder Grenzen in Europa gesehen, als Symbol der Nationalstaaten. Und ich glaube, hier muss das meiste passieren, dass man militärisch, politisch und wirtschaftlich versucht, Europa als Akteur zu stärken. Das entlastet auch die USA. Und mit diesem Angebot kann man, glaube ich, auf die USA dann auch zugehen. Und dann wird man wieder in konstruktiven Dialog eintreten können.
Ein Sieg Bidens wäre eine Chance, weil dann in der Außenpolitik wieder über vieles geredet werden könnte, sagen viele. Auch über den Umfang der befohlenen Reduzierung der US-Truppen in Deutschland?
Ja, also ich glaube, da würde Biden auch mit wahnsinniger politischer Unterstützung aus Washington rechnen können. Viele republikanische Abgeordnete, die schon seit mehreren Jahren im Kongress für Außenpolitik zuständig sind, haben diese Entscheidung von Trump nicht verstanden. Das Militär war gar nicht informiert. Wir haben ja bis heute noch keine geregelten Abzugspläne, die vorliegen. War chaotisch. Das war von keinem aus der Militär-Community so gewollt. Und die Amerikaner profitieren ja auch davon, dass sie Truppen hier in Europa haben. Es ist ja nicht nur, dass sie hier beschützen und Geld ausgeben, sondern Deutschland, Europa bietet die ganze Infrastruktur, die die USA dringend benötigen, um diesen Weltmachtstatus zu halten. Von Deutschland aus werden die meisten Drohnenangriffe koordiniert. Wie wollen die USA das machen? Wollen sie dann nach Polen gehen? Wollen sie sich andere Länder suchen? Das sind große Unsicherheiten. Und ich glaube, Biden würde hier einiges wieder rückgängig machen.
Nach Ungarn vielleicht. Ein großer Trump-Fan ist Orban. Aber wie sieht es mit der Rivalität mit China aus? Die USA sind ja ökonomisch und auch sicherheitspolitisch auf diese, ich sag mal, Rivalität fixiert. Kann Biden da wirklich was dran ändern?
Wir werden weiterhin einen riesen Konflikt zwischen China und den USA sehen. Da geht es wirklich um Weltmachtansprüche. Da geht es um Absatzmärkte, die Sicherung. Wir haben das auch schon unter der Obama-Administration gesehen. Obama hat sich selbst als erster Präsident gesehen, der nicht den transatlantischen Raum als Priorität hat, sondern den asiatischen Raum. Er hatte einen anderen Ansatz, vor allem in der Handelspolitik, durch internationale Handelsabkommen den US-Einfluss in dieser Region zu stärken. Das hat Trump alles kaputt gemacht. Er setzt auf ökonomischen Nationalismus. Das ist keine Zukunftsoption. Und ich denke, Biden wird in diese Obama-Linie zurückkehren, wieder versuchen, stärker regionale Wirtschaftsabkommen zu schließen, auch im asiatischen Raum. Aber der Konflikt mit China wird weiter virulent bleiben.
Letztes Stichwort noch, das transatlantische Verhältnis. Könnte das eine Wiederbelebung erfahren mit Biden?
Ja, also Biden gehört zu diesem transatlantischen außenpolitischen Establishment in Washington. Er war ja schon vorher Jahrzehnte im Senat und auch im Außenausschuss des Senats. Ich glaube, da wird der Fokus auf die transatlantischen Allianzen ganz deutlich wieder gestärkt, im Sinne, dass man hier versucht, Ruhe reinzukriegen, um dann die anderen Herausforderungen, die die Amerikaner natürlich sehen, vor allem im asiatischen Raum, anzugehen. Aber ich glaube, hier werden, sollte morgen oder heute Nacht oder wann auch immer feststehen, dass Biden das Weiße Haus jetzt wieder für die Demokraten zurückgewinnt, einige tief durchatmen und erleichtert sein.
Christian Lammert, ganz herzlichen Dank bis hierhin. Wir hören uns nachher nochmal wieder. Wir beamen uns nochmal ins Jahr 2026 und landen mitten im Roman des schottischen Autors John Niven. Präsidentin ist Ivanka Trump nach einem klugen und nicht minder hinterhältigem Coup.
Zugegeben, es war ein Geniestreich gewesen, Pence zu feuern, als die zweite Amtszeit erst halb vorbei war, um dann Ivanka als Vizepräsidentin zu nominieren, bevor er selbst aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Ivanka war automatisch zur Präsidentin ernannt worden, weshalb sie bereits 18 Monate im Sattel gesessen hatte, als sie das erste Mal zu einer Wahl antreten musste. Eine ihrer ersten Amtshandlungen war eine Amnestie für ihren wegen zahlreicher Vergehen angeklagten Vater. Angesichts der aktuellen Situation im Iran und in Nordkorea stellt sich natürlich die Frage, kommentierte der CNN-Sprecher die Bilder der Jagdflugzeuge, die über dem Kapitol in der Ferne verschwanden, ob wir diese Kampfjets dort wirklich entbehren können. Einige Jahre, nachdem Trump auf den Rollbahnen von Teheran und Seoul gestanden und seine Siegesreden gehalten hatte, dauerten die Nachwehen der Kriege weiter an. Immerhin, aus dem Iran floss bereits Öl, welchen Profit das amerikanische Volk aus der postnuklearen Kraterlandschaft Nordkoreas ziehen würde, blieb dagegen weiterhin unklar.
H2, der Tag. Bleibt er oder kommt einer die USA vor der Wahl? Nicht nur Trump hat selbst das politische Klima im Land vergiftet. Es verging kein Tag in seiner Amtszeit, an dem er nicht müde wurde, kritische Journalisten zu diskreditieren. Es gab nur einen Fernsehsender, der ebenfalls Hass und Zwietracht säte wie er, Fox News. Die Umsatzmaschine im Reich des Medienmoguls, das ist was anderes, Rupert Murdoch. Fox News nannte Joe Biden konsequent Sleepy, Creepy, Crazy Uncle Joe. Wohl denen, die weit ab sind vom Schuss. Die amerikanischen Auslandskorrespondenten nämlich, die aus Brüssel berichten. Alexander Göbel hat einige von ihnen getroffen.
Was wäre, wenn Donald Trump die Wahl gewinnt? Eigentlich mag Lawrence Norman solche Gedankenspiele nicht. Seit vielen Jahren ist er Brüssel-Korrespondent des New Yorker Wall Street Journal und als solcher hält er sich lieber an Zahlen und Börsendaten. Aber in diesen Tagen macht sich sogar der zurückhaltende Brite Sorgen für den Fall, dass der US-Präsident weiterhin Trump heißt. Möglich, dass Trump so weitermacht mit seinen rhetorischen Angriffen auf die EU, mit Strafzöllen und Handelskriegen. Es könnte noch schlimmer werden. Trump könnte aus der Welthandelsorganisation aussteigen. Klar, es gibt auch Optimisten, die hoffen, dass Trump sich so verhalten wird wie Ronald Reagan in Amtszeit 2. Der war plötzlich viel konstruktiver als in den 4 Jahren zuvor. Aber die Leute, die immer noch an einen anderen Trump glauben, dieses Lager dürfte nicht sehr groß sein. Terry Schulz gehört jedenfalls nicht dazu. Geboren im US-Bundesstaat New Mexico, lebt und arbeitet die Journalistin seit 14 Jahren in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Für das US-Radionetzwerk NPR, für CBS und für die Deutsche Welle berichtet sie über die EU, die NATO und die Benelux-Region. Nicht umsonst warnten Denkfabriken allen Ernstes vor einem Krieg zwischen den USA und China, vor einem noch stärkeren Einfluss Russlands auf die US-Meinung, ganz abgesehen von der Rolle der bewaffneten Milizen in einigen US-Bundesstaaten. Das ist doch alles Wahnsinn. Wir leben in einer von Trump geprägten Welt, die wir uns nie haben vorstellen können. Und daraus erwächst kein Fortschritt. Das ist keine Evolution, die in die richtige Richtung führt. Gerade noch rechtzeitig hat Terry Schulz beim US-Konsulat in Brüssel ihren Wahlschein abgegeben. Sie wäre schon zufrieden, wenn die Präsidentschaftswahl frei und fair abliefe, sagt sie, wenn die OSZE-Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter dieser Abstimmung am Ende ein gutes Zeugnis ausstellten. Als Medienprofi will Terry Schulz die Dinge nehmen, wie sie kommen. Dennoch, ganz persönlich hofft sie auf einen Wechsel im Weißen Haus. 4 Jahre lang habe die Trump-Administration den Journalismus diskreditiert und Terry will keinen Tag länger als Enemy of the People gebrandmarkt werden, als Feindin des Volkes. Wir tun alles, um glaubwürdig zu sein, um Europa zu erklären. Dieser Vorwurf in den USA, dass wir angeblich nicht sauber berichten, das ist sehr bitter. Und es geht nicht nur uns so. Es sind ja Kolleginnen und Kollegen in aller Welt, die so verleumdet werden. Von einer US-Administration, die andere Regierungen noch dazu ermuntert, mit den Medien genauso umzuspringen.
Ob Donald Trump die Wahl gewinnt oder verliert, ob Hass und politische Zwietracht das Land auf Jahre hinaus lähmen, hat der Präsident das politische System derart massiv beschädigt, dass es sich kaum noch reparieren lässt? Johannes Völz, Professor für Amerikanistik an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie erforschen die Ästhetik des Populismus, fast ein Widerspruch in sich. Worin sehen Sie bei Trump diese Ästhetik des Populismus?
Ästhetik bezieht sich ja nicht nur automatisch auf Kunst oder auf das Schöne und das Erhabene. Ästhetik meint ja zunächst mal das, was wir über die Sinne wahrnehmen. Ja, und in diesem Sinne kann man sagen, dass Trumps Politik ganz wesentlich auf sinnliche Wahrnehmung abzielt und auf Gefühle und auf Affekte. Und ich würde sagen, wenn es ein Gefühl gibt, was bei Trump ganz gezielt angesprochen wird, und bei seinen Wählern quasi herausgekitzelt wird, dann ist es sowas wie ein Triumph durch Tabubruch. Mhm. Und Tabus bricht man, ja, das ist interessant, Tabus bricht man doch, indem man etablierte Formen des Umgangs bricht. Und dieses Verletzen von Formen hat durchaus also eine ästhetische Komponente. Also als ob man es hier mit ästhetischen Formen zu tun hätte. Und also das bedeutet also, seine Wähler können unheimlich viel Selbstermächtigung aus einer Ästhetik des Tabubruchs ziehen. Und Trump selbst tut es natürlich für sich auch die ganze Zeit, lebt es vor, indem er möglichst unpräsidentiell als Präsident rüberkommt und all das sagt und tut, was ein Präsident ja eigentlich gerade nicht tut.
Ein Triumph des Tabus, das haben Sie schön gesagt. Das heißt, die politische Kultur wird mehr und mehr auch politisiert in so einem Setting. Wie macht sich das in der Alltagswelt bemerkbar? Ist auch die politisch jetzt aufgeladen?
Absolut. Ich würde sogar sagen, dass der passende Begriff hierfür nicht einfach Politisierung ist, sondern Hyperpolitisierung. Und damit meine ich, dass eben alle Lebensbereiche zunehmend in den Bereich der Politisierung fallen und Teil einer, wenn man so will, politischen Mega-Identität werden. Das heißt also, man identifiziert sich entweder als Konservativer oder als Liberaler, beziehungsweise eben als Republikaner oder als Demokrat. Und dann werden alle Aspekte des Lebens, angefangen mit der Frage der Religion bis hin zu Konsumentscheidungen, dieser politischen Identität untergeordnet. Und praktisch alle Aspekte des Lebens lassen sich dann unter so eine komische Zweiteilung stellen. Und das ist so ein Phänomen von Hyperpolitisierung, und damit geht eben auch noch einher, dass die Bedeutung von Politik an sich sich hier verändert, weil Politik dann nichts mehr zu tun hat mit Aushandeln, mit Kompromissen finden, mit der anderen Seite zugestehen, dass es auch eine legitime Position ist, sondern dann geht es nur noch um Gewinnen oder Verlieren.
Und diese politische Aufladung, wie Sie sie genannt haben, diese Hyperpolitisierung, die polarisiert mit dem Ergebnis einer Lagerbildung. Sie haben von diesen Lagern gesprochen, die offenbar, ja, haben die noch eine Schnittmenge oder überhaupt nicht mehr?
Also die wird immer kleiner. Es war lange Zeit so, also zunächst dieser Polarisierungsprozess, der läuft ja schon mehrere Jahrzehnte, der ging im Grunde in den 70er Jahren los und wurde dann in den 90ern und 0er Jahren immer stärker ausgeprägt und sozusagen kroch immer weiter in den Bereich des Alltagslebens hinein. Aber es gab eben ganz lange noch einen gemeinsamen Bezugspunkt, und das war die Nation, das war der Patriotismus. Das ist ja das, was europäische Beobachter an Amerika lange Zeit auch so etwas befremdet hat. Ja, diese Euphorie, die bei Amerikanern ausbricht, wenn sie die Flagge sehen und anfangen zu jubeln. Aber mittlerweile ist eben auch dieser Bezug auf die Nation und dieser Patriotismus etwas, was wahnsinnig politisiert ist und was Trump im Grunde für sich vereinnahmt hat. Make America Great Again heißt ja heute so viel wie Ich bin für Trump. Und dadurch werden ganz viele Symbole des Patriotismus und der Nation eigentlich unzugänglich für eine gemeinsame politische Sprache. Hinzu kommt, dass ja auf der liberalen Seite ein Prozess eingesetzt hat, die Geschichte der Vereinigten Staaten hinsichtlich des Rassismus, aber auch hinsichtlich des Imperialismus sehr kritisch aufzuarbeiten. Dann würde ich sagen, ist auch höchste Zeit, aber das hat es gleichzeitig noch schwieriger gemacht, sich positiv auf die Nation zu beziehen, als etwas, was vielleicht beide Lager miteinander vereinen könnte. Also das ist in der Tat sehr schwierig geworden.
Und was passiert mit dem Wähler in diesem politischen Betrieb, so wie Sie ihn gerade geschildert haben?
Kurz gesagt kann man sagen, der Wähler wird zum Fan. Der Wähler ist nicht mehr ein Bürger, der sich informiert und der natürlich auch gewisse Leidenschaften hat und Zuneigungen zu der einen oder anderen Sache, aber der in irgendeiner Weise doch informierte Urteile trifft. Das Bild war vielleicht immer ein bisschen idealisiert, aber mittlerweile ist der Wähler ein Fan, der sich seiner eigenen Seite jubelnd zuwendet und die andere Seite kategorisch ablehnt und da Gefühle von Feindseligkeit entwickelt, die sich nicht mehr ohne weiteres in so einem demokratischen Prozess der Kompromissbildung einhegen lassen.
Sie nennen Trump auch einen Demagogie-Entertainer. Das haben wir im Vorgespräch miteinander beredet. Politik sollte bestenfalls unterhalten, sage ich jetzt mal. Aber hier geht es Ihrer Analyse nach auch um etwas anderes. Um was genau?
Ja, unterhalten, das ist so ein weiter Begriff. Mhm. Also, dass Politik unterhalten.
Also, das wünscht man sich, ne? Dass Politik auch unterhält.
Das wünscht man sich, und das war ja im 20. Jahrhundert in Amerika auch nochmal was ganz anderes, als es das heute ist. Im 20. Jahrhundert, als die Politik immer weiter eine Sache des Fernsehens wurde, ging es zunächst mal darum, dass man gut rüberkommt, dass man ein Sunny Boy ist. John F. Kennedy war die große Leitfigur dieser Form von Entertainment-Politik. Heute ist diese Verbindung aus Politik und Entertainment eine ganz andere. Heute geht es um Konflikt, heute geht es um das, was der amerikanische TV-Kritiker der New York Times, James Pony Watzig, den Antihelden nennt, also Trump als Figur des Antihelden, der in erster Linie die Leute verprellt und dadurch unterhält. Man sollte aber auch bedenken, und das ist etwas, was Beobachter oft gerne mal übersehen, dass der Trump eine unglaubliche Fähigkeit hat, auch als Comedian aufzutreten. Mhm. Es gibt bei seinen Wahlkampfauftritten, bei diesen berühmten Rallies, doch sehr viele Momente, wo er komisches Talent beweist, indem er so einen selbstreferenziellen Humor an den Tag legt und auch sogar eine gewisse Ironie. Das ist das, was die Liberalen ihm oft gar nicht zutrauen. Darf man aber nicht unterschlagen. Seine Wähler und seine Fans wiederum schätzen das sehr.
Mhm. Ganz kurz zum Schluss noch Ihre Prognose. Wer gewinnt die Wahl?
Prognose ist aktuell, wie wir es schon besprochen haben, sehr, sehr schwierig. Ach so. Statt Prognose äußere ich eine Hoffnung.
Ah ja.
Und zwar, dass am 20. Januar Biden als Präsident vereidigt wird.
Professor Johannes Fels, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mitgemacht haben. Womit wir wieder bei der Fuck-It-Liste wären, dem Roman von John Niven, der im Jahr 2026 spielt. Präsidentin ist immer noch Ivanka Trump. Die hat noch 6 Regierungsjahre vor sich, wenn alles nach Plan läuft. Und da wird auch nichts dem Zufall überlassen, auch nicht, was ihre Nachfolge angeht.
Die Weltgemeinschaft vor den Kopf zu stoßen, fiel Ivanka nicht ganz so leicht wie ihrem Vater oder ihrem Bruder. Die Entscheidung, ob Ivanka oder Don Jr. ihrem Vater auf den Thron folgen sollten, war offenbar eine recht knappe Angelegenheit gewesen. Don Jr. schlug sich besser an der Basis, beim harten Kern der Anhänger. Aber Ivanka hatte das Potenzial, mehr unentschlossene, mehr weibliche und mehr beziehungsweise zumindest ein paar gebildete Wähler an sich zu binden. Am Ende setzten die Trumps, vollkommen richtig, darauf, dass der Markenname ausreichen würde, um die Stammwähler bei der Stange zu halten und dass Ivanka deren Zahl vielleicht sogar vergrößern würde. Gerüchteweise hatte sich selbst Trump gefragt, ob sein Sohn nicht einfach zu dumm und zu durchgeknallt war. Wenn Ivanka zu viel über Frauenrechte sprach oder sich zu offensichtlich an die LGBT-Gemeinde ranschmiss, begab sie sich auch heute noch auf dünnes Eis. Sowas gefiel der Basis überhaupt nicht. Das bügelte der Clan dann wieder aus, indem er Don Jr. auf Fotosafari in den Mittleren Westen schickte. Oder er ließ ihn in irgendeiner Arena schimpfen und brüllen. Es gab Gerüchte, dass die Trumps planten, ihren Coup 2028 zu wiederholen, indem sie Hannity in die Wüste schickten und Don Jr. zum Vizepräsidenten ernannten. Als Testlauf.
Der Titel übrigens, die Fuck-It-Liste, ist eine Verballhornung der sogenannten Bucket-List, der Dinge, die man tun möchte, bevor man stirbt oder auf Englisch den Eimer wegtritt, to kick the bucket. Auf dieser Liste hier stehen allerdings Menschen, die für eine Radikalisierung der Gesellschaft eingetreten sind und die unser Held einen nach dem anderen umbringt. Und der letzte ist Donald Trump selbst. Fiktion im Roman von John Niven. Das Ergebnis sollte am 3. November feststehen. Sollte, sagt der amtierende Präsident. Und was, wenn nicht? Dann könnte Chaos kommen. In den Großstädten wappnen sich die Geschäftsleute gegen Plünderungen und Gewalt. Die Polizei steht bereit. Und Donald Trump sagt, haltet euch bereit. Arthur Landwehr aus Washington.
Washington Innenstadt, Arbeiter montieren Spanplatten vor Schaufensterscheiben. Die Ladenbesitzer und Hauseigentümer erinnern sich an Gewalt und Plünderungen im Umfeld der Black Lives Matter Bewegung im Sommer und wollen besser vorbereitet sein.
There's a lot of anxiety. I think there's some fear. I think there's some anger. You know, how could this be happening?
Da ist eine Menge Sorge und Angst und auch Wut, dass so etwas passieren kann. Denn was, wenn es am Wahlabend Unruhen gibt, wenn Anhänger der beiden Kandidaten aufeinandertreffen, Proteste außer Kontrolle geraten? Aufgeheizt ist die Stimmung auch durch Sätze wie diese.
Stand back and stand by.
Haltet euch zurück, aber haltet euch bereit. Proud Boys, eine rechtsradikale bewaffnete Gruppe, die durch Trump national bekannt wurde. Bewaffnete Milizen gibt es viele im Land. Bei den Protesten in Kenosha waren sie gekommen, um die Stadt zu schützen. Und am Ende gab es Tote. Wenn ihr zu meinem Haus kommt, dann sorge ich mit allen Mitteln dafür, dass meine Familie sicher ist. Michael Lockmer, der auch einer solchen Miliz angehört, in einem Interview mit dem Radiosender NPR. Im gleichen Programm beruhigt Walt Mattson. Wir marschieren doch nicht einfach los und fangen an zu kämpfen. Das wird nicht passieren. Auf der anderen Seite.
that you're paying attention and taking to the streets on November 3rd as we defend democracy county to county.
Vor dem Trump-Hotel in Washington trainieren Trump-Gegner für ihren Protest am Wahlabend. Wir gehen auf die Straße, um hier Demokratie zu verteidigen, sagen sie. Die Polizei sagt, einen Schritt zurücktreten, durchatmen, beruhigen. Es gibt keinerlei Hinweise auf irgendeine Bedrohung.
There's no credible threat. Nothing unusual that we know that'll happen after this election. This election will be like all the rest of them.
Diese Wahl wird so sein wie jede andere auch. Aber die Sorge ist eben auch, es wird von allen Seiten die Erwartung aufgebaut, die andere würde betrügen. Und dann könnte ein kleines Ereignis zum Funken am Pulverfass werden. Und verbal aufgerüstet wird tatsächlich. Selbst von den pazifistischen Quakern in Pennsylvania, die Demonstrationen vorbereiten. Für den Fall, dass Donald Trump einen Staatsstreich plane.
So, if there is going to be an attempted coup, we need a lot of people to act very quickly.
Bei einem Staatsstreich muss man mit vielen Leuten sehr schnell handeln. Und so gehen eben doch die Geschäftsinhaber in Washington auf Nummer sicher und verriegeln ihre Schaufenster, bis irgendwann die Wahl entschieden ist.
Die größte Sorge der Demokraten ist also, dass Trump sich frühzeitig zum Sieger ausruft, auch wenn es noch gar kein Ergebnis gibt. In Pennsylvania zum Beispiel werden auch Briefwahlstimmen gezählt, die eben bis zu 3 Tage oder noch länger nach der Abstimmung eintreffen können, sofern sie einen Poststempel vom 3. November oder früher aufweisen. Die meisten Beobachter gehen allerdings auch davon aus, dass ein erbitterter Kampf entbrennen wird, falls das Ergebnis nicht so klar ist, dass sich alle weiteren Fragen erübrigen. Die pessimistischsten Beobachter fürchten, dass es eben zu Gewalt auf den Straßen kommen könnte. Christian Lammert, Professor für die Innenpolitik Nordamerikas am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der FU Berlin. Welche Szenarien halten Sie für möglich?
Also ich hoffe erstmal, dass alles friedlich und geregelt über die Bühne geht. Wir sehen ja jetzt schon, die Wahllokale sind ja schon seit einigen Stunden offen. Es sind große Schlangen da in einigen Städten, in anderen ist es ruhig und wir haben bisher nur ganz vereinzelt mal einen Trump-Anhänger gesehen, der mit seinem Truck zum Wahllokal fuhr, aber gleich von der Polizei weitergeschickt worden ist. Also momentan läuft es noch so, wie wir es gewohnt sind. Und ich glaube, wenn wir ein klares Wahlergebnis haben, wird es auch friedlich vonstatten gehen.
Die Gewaltszenarien, auf die sich die Behörden vorbereiten, sind ganz vielfältig. Sie fangen zum Beispiel bei der Einschüchterung von Wählern an. Was haben wir uns darunter vorzustellen?
Ja, das ist ja das, was wir auch eben in dem Anspieler gehört haben, als Trump gesagt hat, die Leute sollen sich mal zurückhalten, aber bereitstehen. Mhm. Er hat selber dazu aufgerufen, dass seine Anhänger als Wahlbeobachter zu den Wahllokalen fahren sollen, um zu sehen, ob da alles mit den rechten Dingen vorgeht, wie sowas überhaupt vonstatten gehen soll. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man sich die Bilder mal vor die Augen führt, was seine Anhänger sind. Das sind Bewaffnete, die gar nicht in Wahllokale reinkommen und nicht dürfen. Deswegen, dass ich glaube, wir sehen keine Einschüchterung. Wir haben das jetzt auch in den ersten Stunden der Wahl nicht gesehen und ich glaube, das wird auch nicht stattfinden, wenn dann mal lokal begrenzt. Wir werden aber sehen, dass gerade in den Battleground States, also vor allem in Pennsylvania, Florida, die Anwälte bereitstehen und gucken, ob alles richtig ausgezählt wird. Aber da wird man sich hauptsächlich auf die Briefwahlunterlagen konzentrieren, weil die Trump ja zum Problem erkoren hat.
Stichwort Beobachter. Stattdessen gibt es tatsächlich Wahlbeobachter der USZE, die natürlich nicht den Wählern über die Schulter schauen dürfen. Was werden die genau machen?
Ja, die gucken, ob alles nach Recht und Dingen vonstatten geht. Das ist eigentlich eine gängige Praxis. War bislang nie ein großes Problem, obwohl die USA aufgrund ihres Wahlsystems immer ein bisschen belächelt werden, weil das sehr amateurhaft noch organisiert ist und sehr fragmentiert. Kuba hat schon bei fast allen Präsidentschaftswahlen immer angeboten, auch Wahlbeobachter zu schicken, damit das alles nach rechten Dingen abläuft, vor allem nach der Wahl 2000. Also das ist, da wird geguckt, läuft es alles richtig, aber Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass der Vorwurf von Trump, dass es massiven Wahlbetrug gegeben hätte, dafür gibt es keinerlei empirischen Belege in den USA. Wenn es zu irgendwelchen Unregelmäßigkeiten kommt, dann ist das halt amateurhaftes Organisationsstrukturen bei den Wahlen, dass jemand falsch auszählt oder dass es Streitigkeiten gibt, welche Unterschrift jetzt gilt und was nicht, aber das ist kein Wahlbetrug.
Rechte Gewalttäter sind Patrioten, die sich völlig zu Recht den linken Chaoten und Brandstiftern von der Antifa in den Weg stellen, die angeblich überall im Land wütet und die Amerika versucht, in eine sozialistische Hölle zu verwandeln, sagt Trump. Wie sieht das eigentlich, habe ich mich gefragt, im linken Antifa-politischen Spektrum aus? Gibt es da auch Leute, die bereit sind zu kämpfen?
Also die haben sich zumindest noch nicht öffentlich geäußert, wie das einige Trump-Anhänger ja schon gemacht haben. Wir haben das jetzt kürzlich gesehen, wo der Wahlkampfbus oder ein Wahlkampfbus von Kamala Harris und Joe Biden von diesen Trump-Anhängern in Trucks bedrängt worden ist. Das waren schon Szenen, die man sich eigentlich nicht wünscht in einem demokratischen Wahlkampf. Auf der Gegenseite sehen wir vor allem im Umfeld der Black Lives Matter-Bewegung, aber nicht organisatorisch damit verbunden, unter den Afroamerikanern einige militante Bewegungen, die sich auch schon mal in Städten gezeigt haben, ähnlich bewaffnet und ausgestattet wie die Trump-Anhänger. Und da ist natürlich die Gefahr, wenn diese beiden Gruppen mal irgendwo aufeinandertreffen, dann wird das wahrscheinlich nicht glimpflich vonstatten gehen. Da müssen die Sicherheitsbehörden da sein und diese Gruppen auseinanderhalten. Auf der eher progressiven linken Seite sehe ich momentan eher Initiativen, die auch von Gewerkschaften unterstützt werden, dass man, wenn Trump die Wahlen gewinnen sollte oder es Unregelmäßigkeiten gibt, zum Streik aufruft und demonstriert. Und darauf bereitet sich Washington vor. Deswegen schützen die Leute ihre Läden, weil man mit Demonstrationen rechnet, egal wer gewinnt, weil man unzufrieden ist mit dem Wahlergebnis.
Noch ein Blick auf die Kongresswahlen. Es wird ja nicht nur der Präsident gewählt, sondern es sind auch Kongresswahlen und viele andere, auch meist kleine Wahlen, die finden heute statt. International genießen diese Präsidentschaftswahlen natürlich die größte Aufmerksamkeit, aber eben auch das Repräsentantenhaus und Teile des Senats werden gewählt. Warum sind diese Wahlen so wichtig?
Weil ein Präsident ohne den Kongress, die beiden Kammern, die Sie genannt haben, eigentlich keine Reformpolitik betreiben kann. Wir haben das jetzt unter Obama spätestens nach den Zwischenwahlen 2010 gesehen und auch unter Trump. Man muss als Präsident dann mit Exekutivanordnungen regieren, wenn man keine Mehrheiten in der Legislative hat. Und deswegen ist jetzt diese Kongresswahl auch so wichtig, weil sich dann entscheidet, ob wir weiter Gridlock, also eine politische Blockade in den USA sehen, weil Kongress und Weißes Haus von unterschiedlichen Parteien kontrolliert wird, oder ob wir Unified Government haben. Und dann kann man wieder umfassende Reformprojekte in Gang setzen und diesen Stillstand in der US-Politik beseitigen.
Christian Lammert, wir haben in unseren Sendungen vorbereitend auf diese Wahl immer mal wieder mit Ihnen gesprochen. Und Sie haben uns gesagt, Sie denken, Biden wird das Rennen machen. Bleiben Sie dabei?
Ja, ich bleibe dabei. Ich habe heute schon ein bisschen beobachtet, die jüngsten Umfragen angeschaut und ich sehe keine neuen Informationen, die mich von meiner Prognose abbringen.
Okay. Christian Lammert, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Hören wir nochmal eben zum Schluss das Wahlorakel der Vereinigten Staaten, den Historiker Alan Lichtman. Seit 36 Jahren stellt er seine Prognosen für den Ausgang der US-Wahlen vor und bislang lag er bis auf einmal immer richtig.
Die Schlüssel zum Weißen Haus gehen gegen den amtierenden Präsidenten. Die Schlüssel zum Weißen Haus, davon gehe ich stark aus, dass Joe Biden der nächste Präsident sein wird. Er wird die Schlüssel bekommen und er wird im Januar der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein, trotz aller Beschwerden und Tränen des Herrn Trump.
Aber auch Orakel können irren, sofern sie Menschen sind. Das war unser Tag. Morgen gibt es einen neuen, an dem wir vielleicht schon wissen, vielleicht, wer die Wahl gewonnen hat. Diese Sendung können Sie wie immer nachhören in der ARD-Audio-App und als Podcast unter www.hr2.de. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch. Musik